Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Das Thema ist die Bildungskrise. Rund 20% der 15-Jährigen gelten als nicht ausbildungsfähig. Und die alles entscheidende Frage lautet, wie wir das ändern können. Der Gast oder vielmehr die Gästin ist Christina Reis, Bildungsforscherin, frühere PISA-Studienleiterin und Sprecherin des ArchaTech-Arbeitskreises Bildung. Hallo Frau Reis.
Hallo Herr Bierder.
Frau Reis, Sie sind emeritierte Professorin für die Didaktik der Mathematik. Sie waren Dekanin der TUM School of Education an der TU München und bis März 2021 Leiterin der PISA-Studie in Deutschland. Reicht das nicht, um sich jetzt mal ein bisschen zurückzulehnen, Frau Reis?
Also ja und nein. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, man hat einiges erreicht, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, dass ich denke, ein weiteres Engagement ist eigentlich etwas, was an der Stelle angebracht ist. Ich mache es ja auch für ArchaTech zum Beispiel. Ich versuche einfach noch ein bisschen wirksam zu bleiben. Und ich glaube auch, die Erfahrung, die man im Laufe der Jahre gesammelt hat, ist da nicht so ganz überflüssig dabei.
Mhm. Frau Reis, in der Bildungsforschung hat sich mal der Begriff das untere Fünftel eingebürgert oder sogar das untere Viertel. Was ist damit gemeint?
Ja, wir haben ein großes Problem mit schwachen Schülerinnen und Schülern. Also nicht nur die PISA-Studie, auch andere zeigen, dass wir letztendlich in Deutschland etwa 20% Jugendliche haben, die in Deutsch, in Mathematik und in den Naturwissenschaften gefährdet sind, sozusagen gefährdet in ihrer weiteren Kompetenzentwicklung.
Und wie kann das eigentlich sein? Wir hatten vor 21 Jahren den großen PISA-Schock. Deutschlands Schüler schnitten im Vergleich zu vielen Ländern auf der Welt, ich sag mal, eher bescheiden ab. Eigentlich war es das Schulsystem, das bescheiden abschnitt, wenn man ehrlich ist, weil es so viele Jugendliche auf der Strecke ließ. Die Bildungspolitik schwor Besserung und es gab sowas wie eine Aufbruchsstimmung zusammen mit der Bildungsforschung. Und trotzdem sind es immer noch gut 20% von Schülerinnen und Schülern, die, ja, ich sag mal platt, nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben, nicht richtig rechnen können. Wie kann das sein?
Das ist eine schwierige Frage, wahrscheinlich ein bisschen das halb volle und das halb leere Glas. Also auf der einen Seite, ja, es ist einiges passiert in diesen 20, 21 Jahren seit PISA 2000. Wir haben Bildungsstandards seit 2003 kontinuierlich entwickelt. Wir wissen sozusagen, was wir in den Schulen möchten. Wir haben das bundesweit gemacht. Das ist eine ganz große Leistung. Die Kultusminister der verschiedenen Länder haben sich auf diese Standards geeinigt und hängen nicht mehr nur an eigenen Lehrplänen in den jeweiligen Bundesländern. Aber die andere Seite ist, dass wir zum einen Zeit brauchen, um diese Entwicklung auch tatsächlich zu implementieren. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist meines Erachtens, wir haben uns zu sehr auf Regelstandards fokussiert, zu sehr darauf geachtet, dass was in der Regel in den Schulen passieren soll, was wir nicht gemacht haben, das ist in anderen Ländern passiert, das ist sozusagen Mindeststandards eingerichtet. Und Mindeststandards bedeutet jetzt nicht, dass man mit, was weiß ich, mindestens diesem Wissen aus der Schule gehen muss. Viel wichtiger an den Mindeststandards war von der Idee her, dass dafür eine Verantwortung da ist. Also Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler ab einem gewissen Alter, ihre Eltern und genauso die Bildungspolitik sind verantwortlich dafür, dass die Jugendlichen nicht ohne gewisse Standards die Schule verlassen. Und ich glaube, da ist so der Punkt, an dem wir nochmal nachdenken sollten.
Und wenn gut 20% der Jugendlichen das nicht tun, die Schule mit einem gewissen Standard an Kompetenzen zu verlassen, wozu führt das im Leben dieser Jugendlichen?
Ja, das führt erstmal dazu, dass sie nicht ausbildungsfähig sind, also dass sie nicht ohne weiteres in eine betriebliche Ausbildung gehen können. Das führt dann in der Regel dazu, dass sie entweder, wenn sie es tatsächlich noch schaffen, gefährdet sind, die Ausbildung abzubrechen. Oder aber denn letztendlich in dieser Gesellschaft nicht einen Platz finden, der sozusagen angemessen ist, der Freude bereitet, der Zufriedenheit bringt. Das dürfte die Folge sein.
Der Arbeitskreis Bildung von ArchaTech, den Sie leiten, hat jetzt ein Impulspapier in Richtung Politik veröffentlicht. Überschrift MINT, Berufsqualifikation für alle. Was steht denn da drin, was die Politik noch nicht wusste, Frau Reiß?
Das ist eine wunderbare Frage. Ja, ich denke schon, dass die Politik vieles von dem weiß, aber man muss es halt doch ab und zu einmal wieder wiederholen. Und ich glaube, im Moment ist auch ein guter Punkt, denn wir haben eine neue Regierung, wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem Bildung durchaus ernst genommen wird. Und auf dieser Basis haben wir auch gesagt, wir haben gewisse Handlungsfelder identifiziert, die wir im Moment für wichtig halten und die wir auch für ausbaufähig halten. Dazu gehört etwa, dass der Berufseinstieg für alle ermöglicht wird. Also wir brauchen fachliche Mindeststandards. Wir haben uns sehr stark auf die MINT-Bildung konzentriert, aber im Grunde gilt es auch für andere Bereiche. Wir brauchen sozusagen die Voraussetzung dafür, dass alle Jugendlichen in eine Ausbildung hineingehen können. Und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das ist eben noch nicht passiert. Vielleicht ist der Wille da. Wir brauchen Unterstützungen, wir brauchen Förderung für Jugendliche, die in ihrem Weg gefährdet sind. Wir brauchen sicher den Ausbau der Literacy im Bereich des Umgangs mit Computern und Technologien. Wir brauchen nach Meinung des Arbeitskreises aber auch so etwas wie eine Vollzeit-Schulpflicht, nicht für 9 Jahre, sondern für 10 Jahre. Wir brauchen einfach mehr Bildung, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten für die Jugendlichen, um dann tatsächlich auch in berufsbezogene Angebote hineinzuwachsen. Das ist sozusagen ein Punkt. Dann haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Potenziale der dualen Ausbildung stärker genutzt und stärker gesehen werden. Wissen Sie, wir brauchen auch so etwas wie einen Imagewandel. Also diese Polarisierung, wir haben da die Bildung, die formale Bildung in Richtung Abitur, in Richtung Universität. Und wir haben auf der anderen Seite die berufliche Ausbildung. Und die wird so ein ganz klein bisschen als schlechter angesehen. Das darf nicht wahr sein. Ich meine, Sie und ich, wir kommen ohne den Installateur, ohne die Elektrikerin schlicht und ergreifend nicht aus. Also dieses gesellschaftliche Ansehen von Berufen, auf die wir zwingend angewiesen sind, das ist auch ein Bereich, den wir noch einmal herausgestellt haben. Das passt auch sehr gut in den Koalitionsvertrag, denn das ist auch sozusagen Wille der Ampel, an dieser Stelle etwas zu machen. Ja, und dann brauchen wir letztendlich auch die Vermittlung zwischen Personen und Betrieben. Also Betriebe dürfen auch nicht einfach ablehnen, junge Menschen als nicht ausbildungsfähig. Sie müssen ihren Teil beitragen. Aber nochmal, ich möchte jetzt nicht auf einen kleinen Friseurbetrieb oder etwas die Verantwortung dafür abschieben, dass eine Ausbildung begonnen werden muss, sondern da müssen gesellschaftliche Prozesse greifen, die einfach helfen, die junge Menschen unterstützen, diesen Anforderungen dann auch gerecht zu werden.
Dritter Punkt ist dann noch die Verzahnung des allgemeinbildenden beruflichen Schulsystems. Was bedeutet das?
Ja, das ist auch so ein Punkt, dass wir... Wissen Sie, wir sind zu stark auseinander. Also wir haben die beruflichen Schulen und wir haben die allgemeinbildenden Schulen. Und obwohl inzwischen an den beruflichen Schulen ganz viele junge Menschen ausgebildet werden, haben wir immer noch so eine gewisse Schere. Und ich denke, diese Schere ist angesichts der demografischen Entwicklung und auch angesichts der Bedeutung beruflicher Bildung nicht sonderlich hilfreich. Also es wäre besser, diese Systeme besser miteinander zu verzahnen und dadurch auch Bewusstsein dafür zu schaffen, was kann man zum Beispiel machen. Also ich mache ein Beispiel. Wir haben einen Lehrkräftemangel im Bereich gerade der MINT-Bildung in den beruflichen Schulen. Wir haben, ich weiß es ja selber von der TU her, in den Lehramtsstudiengängen für berufliche Schulen ganz häufig junge Menschen, die irgendwie so einen ja, ganz kleinen abweichenden Bildungsweg gemacht haben, sprich die erst eine Ausbildung gemacht haben. Wir haben ganz wenig, die direkt in dieses Lehramt hineingehen. Ich vermute, es liegt daran, dass dieser Typ von Schule im Gymnasium nicht so bekannt ist, dass berufliche Bildung eine geringere Rolle spielt. Und ich glaube, da könnte man noch einiges machen, damit hier der sozusagen die Bereitschaft, miteinander umzugehen, höher wird und letztendlich dann auch damit so etwas, in dem Fall wie Lehrkräftemangel, vielleicht etwas wirksamer bekämpft werden kann.
Ja, und die Impulse, die Sie da geben, die kommen ja wirklich von einem erlesenen Kreis von Expertinnen und Experten, darunter Ihr Vorgänger als Dekan der TUM School of Education und auch Vorgänger in der deutschen PISA-Leitung Manfred Prenzel, die Soziologin Jutta Almendinger und der Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, Olaf Köller, aber auch Lehrervertreter, Repräsentanten der Bildungsverwaltung. Wie wichtig ist das, letztere dabei sind, Lehrervertreter und Bildungsverwaltung und nicht nur Wissenschaftler?
Nun ja, die sind keine Mitglieder der ACATEC. Also ausgegangen ist es vom Arbeitskreis Bildung in der Akademie für Technikwissenschaften. Mhm. Und natürlich sind in den Akademien Menschen zusammen, die ja Verantwortung übernehmen im wissenschaftlichen Bereich auch. Aber gerade an der Stelle ist uns immer sehr wichtig, auch die Praxis mit hineinzunehmen. Also wir haben das aktiv gemacht. Denn es geht nicht darum, Empfehlungen zu machen, sondern es geht auch darum, mit der Praxis zu diskutieren, inwieweit ist das umsetzbar. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben mit dem Vertreter der beruflichen Schulen diskutiert, ob diese Forderung nach einer Erhöhung der Schulvollzeitpflicht von 9 auf 10 Jahre sinnvoll ist. Und er hat ganz stark in die Waagschale geworfen, dass viele junge Menschen, die zu diesen Risikogruppen gehören, eigentlich schon nach 9 Jahren keinen großen Spaß mehr an der Schule haben und viel besser aufgehoben wären in einer beruflichen Bildung. Und deswegen haben wir das dann auch so geschrieben, dass man sagt, nein, wir hätten gern die Vollzeitschulpflicht, aber in Abstimmung mit beruflichen Schulen, in Abstimmung mit Ausbildung. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der das ganze Papier durchzieht und der auch durch unsere Arbeit durchzieht. Wir möchten breiter werden. Wir möchten Verantwortung für Schule und Lernen nicht immer nur bestimmten Gruppen zugeben, die, was weiß ich, die Lehrkräfte sind es im allgemeinbildenden Bereich, die Ausbilder, Ausbilderinnen dann in dem beruflichen Bereich, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir müssen viel, viel besser miteinander reden.
Ich zähle nochmal so ein paar Punkte auf. Mindeststandards formulieren, 10 Jahre Schulpflicht, eine Ausbildungsgarantie-Fragezeichen und die Schere der Schulsysteme verringern. Wenn wir mal mit den Mindeststandards nochmal anfangen. Im Grunde sind das doch Mindeststandards für die Schulen, nicht für die Schüler, oder? Letzten Endes ist es doch so, dass die Schulen sich ändern müssen an der Stelle, die Lehrkräfte ihren Blick ändern müssen, oder?
Zum Teil. Also zum Teil haben Sie völlig recht. Zum Teil würde es darum gehen, dass Lehrkräfte sagen, wir haben die Verantwortung, dass eben so gut wie kein Kind, so gut wie kein Jugendlicher ohne diese Mindeststandards aus der Schule herausgeht. Das ist in der Schweiz der Fall, das ist in Finnland der Fall, da gibt es Vorbilder dafür. Aber ich habe ja damals mitgemacht bei der Klimaexpertise im Jahre 2003 und da haben wir explizit auch gesagt, nein, es sind nicht nur die Lehrkräfte.
Was war die Klimaexpertise, kurz nachgefragt, was war das, die Klimaexpertise?
Entschuldigung, ja, das war 2003 im Auftrag der Kultusministerkonferenz ein Papier, auch damals erarbeitet von einem breiten Kreis von Bildungswissenschaftlern, in dem herausgearbeitet werden sollte, was brauchen wir eigentlich, wenn wir jetzt ein neues Instrument einsetzen, wie Bildungsstandards, wie könnten diese Bildungsstandards aussehen? Mhm. Und in der Diskussion sind dann auch das erste Mal diese Mindeststandards hochgekommen. In der Verantwortung aller, in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Als Gesellschaft sind wir für unsere Kinder, unsere Jugendlichen verantwortlich. Wir können es nicht immer nur auf die Einzelnen abschieben. Dass natürlich dann Schule und Lehrkräfte eine besondere Rolle spielen, darüber müssen wir nicht reden. Das sind diejenigen, die die Sache zunächst einmal in Gang setzen müssen.
Das heißt eben auch da müssen die Schulen natürlich ein Stück weit auch vielleicht ja ihr Verständnis von der Betreuung von Kindern und Jugendlichen ändern. 10 Jahre Schulpflicht, ist das etwas, was Sie politisch für realistisch halten?
Also das halte ich für realistisch. Ich denke, das ist etwas, wir haben jetzt eine Schulpflicht bis 18 Jahre. Ja, das ist ja sozusagen nur eine Frage, dass dann an manchen Stellen aufgestockt wird, um diese 10 Jahre zu gewährleisten. Wir haben qualifizierenden Abschluss in den Hauptschulen, wir haben Zusatzjahre, um zu bilden. Also ich glaube, das sind gar nicht so riesengroße Schritte, die da gemacht werden müssen, um diese Forderung zu erfüllen. Aber ich vermute mal, dass wir an der Stelle tatsächlich Nachholbedarf haben. Also wir sind ja, wir haben die duale Ausbildung, also wir haben Schulen irgendwo, aber ich denke, dass wir viel mehr Bedarf auch noch haben, sozusagen von Seiten der Schule aus diesen formalen Anteil in einer Vollzeitausbildung zu machen. Und ich meine, es gibt ja auch Betriebe, die ähnlich agieren. Ich war vor einiger Zeit mal bei Siemens in Berlin, traumhaft. Das ist eine Ausbildungsschule, ja, die in einem ersten Jahr dieser Ausbildung auch tatsächlich nur in der Schule stattfindet. Also es gibt auch exzellente Beispiele dafür.
Man muss eben sagen, viele Betriebe, viele Unternehmen nehmen ja auch ihre Verantwortung wirklich wahr. Trotzdem ist es so, es gibt viele Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, die eben nicht ausbildungsfähig sind, zumindest im Sinne eines ersten Ausbildungsmarktes. Die landen dann oft im sogenannten Übergangssystem und drehen dann da Schleifen, ein Jahr, manchmal zwei Jahre. Und man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Jetzt hat die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag eine Ausbildungsgarantie reingeschrieben, nach österreichischem Vorbild, würde ich mal sagen, wo es darum geht, dass jeder Jugendliche, jede Jugendliche am Ende wirklich eine Ausbildung bekommt. Ist das das, was Sie auch wollen? Ist das das, was Sie auch fordern? Oder geht es Ihnen bei Ihnen noch um was anderes?
Also bei uns geht es ganz stark davon, dass man möglichst wenige eigentlich hinten anlässt. Ich habe jetzt Schwierigkeiten, mich da abzugrenzen, weil auf der einen Seite, ja, das ist die Forderung, aber auf der anderen Seite ist die Forderung dann auch zu sehen, wenn ich sozusagen eine Person nicht ausbilden kann in eine sehr, sehr qualifizierte Ausbildung, dass denn trotzdem eine Ausbildung erfolgt. Und die Idee ist insofern realistisch, also das ganze Papier, das wir da geschrieben haben, das war eine Initiative des Arbeitskreises, aber auf der anderen Seite war im Vorfeld dabei auch ein ganz wichtiges Gespräch des sogenannten HR-Kreises in der AKTEC. Und da haben wir geredet mit dem Präsidenten, mit Herrn Spart, aber auch mit Leuten wie dem Herrn Ogilvie von der DHL, mit Herrn Scheele von der Bundesagentur für Arbeit, Herrn Wernicke von Verdi, nur um Beispiele zu nennen. Also relativ weit oben angesiedelt ist dort dieser Wunsch formuliert worden. Wir brauchen Arbeitskräfte. Und wir müssen etwas tun, damit auch Menschen, die jetzt nicht ganz einfach in diese Bildungssysteme hineinkommen, dass auch sie unterstützt werden und ihren Fähigkeiten, ihren Kompetenzen entsprechend weitergebildet werden können. Da ist auch ein Stückchen dabei, jetzt nicht nur, es geht nicht nur um die Ausbildung, es geht auch darum, für lebenslanges Lernen zu befähigen, also Startchancen zu schaffen. Ja, und das muss dann quasi nicht immer gleich in einer Ausbildung, einer abgeschlossenen Ausbildung nach Standardmodell, wie wir es kennen, enden, sondern wir möchten ganz, ganz explizit auch etwas für die Personen fordern, die dazu nicht ohne weiteres in der Lage sind.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, auf die Schulen schauen, auf die PISA-Diskussion schauen, Frau Reiß. Es gab ja wirklich mal so eine Aufbruchstimmung. Ich habe es am Anfang erwähnt. Ich habe den Eindruck, die ist seit etlichen Jahren jetzt schon wieder weg. Und wenn wir uns die Schulleistungsvergleiche anschauen, national wie international, dann hat man das Gefühl, das deutsche Schulsystem bewegt sich als Ganzes eher schon wieder seitwärts oder je nach Bundesland auch deutlich wieder abwärts. Woran liegt denn das? Ist es vielleicht so, dass auch eine gewisse Reformmüdigkeit eingekehrt ist, dass vielleicht die Politik eine Weile lang gerne zusammenarbeiten wollte mit der Bildungsforschung, aber jetzt in der Ebene der Mühen angekommen ist und vielleicht dann auch die Begeisterung weg ist? Oder wie erklären Sie sich, dass es eigentlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist wieder?
Ja, ich bin ja als Berufsoptimist irgendwie und würde sagen, ist nicht immer alles schwieriger geworden. Der Dialog mit der Bildungspolitik ist nach wie vor da. Wir haben aber nach wie vor 16 Bundesländer. Das heißt, wir haben einfach unterschiedliche Konzepte. Wir haben Schwierigkeiten damit, dass sich auf gewisse Standards dort, weitere Standards geeinigt wird. Da spielen jetzt einige Faktoren zusammen und die Krise der letzten zwei Jahre hat uns ja auch noch nicht völlig außen vor gelassen. Ich habe jetzt ein wenig Schwierigkeiten, das tatsächlich zu begründen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es Reformmüdigkeit ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Dialog nicht passt. Also wir haben uns das vielleicht auch zu einfach vorgestellt. Und die ersten Erfolge waren da, die ersten Erfolge im internationalen Vergleich waren da. Jetzt dümpelt das so ein bisschen auf gleichem Niveau vor sich hin. Es wird nicht wesentlich besser. Und wir haben halt bei den unteren 20% genauso, aber wie bei den oberen 10%, so einen Stillstand bis Vermehrung beziehungsweise Rückgang zu beobachten. Also Aber nochmal, da jetzt eine Antwort zu geben, daran liegt es, das fällt mir sehr, sehr schwer.
Aber ich meine, ich fand das sehr, sehr verständlich, die Erklärung zu sagen, vielleicht haben wir es uns einfacher vorgestellt, als es ist. Vielleicht war es auch in den ersten Jahren nach PISA 2000, PISA 2003 und folgende, dass wir ein bisschen zu sehr gedacht haben, die Veränderungen liegen schon an der Reaktion der Bildungspolitik und der Zusammenarbeit mit der Bildungsforschung. Vielleicht war das auch eine Entwicklung, die damit weniger zu tun hatte, als wir dachten. Und vielleicht ist ja auch der Einfluss der Bildungspolitik gar nicht so groß, wie wir denken, könnte ja auch sein, dass im Grunde da ganz andere Faktoren reinspielen und man misst es, was passiert, kann es aber ohnehin gar nicht richtig erklären, was wie wirkt.
Das ist auf jeden Fall so. Mir fällt jetzt noch etwas ein, als ich damals so die ersten PISA-Interviews gegeben habe und ich dann gefragt wurde, was eigentlich anders ist als vor dem PISA-Schock, da fiel mir dann immer so spontan ein, ja, hey, dass Sie überhaupt mit mir reden. Also, dass sozusagen Bildungspolitik in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass sich Journalisten dafür interessiert haben, was mit Bildung zu tun hat, das war vor PISA nicht selbstverständlich. Ja, und wir reden jetzt eine ganze Weile miteinander. Das finde ich schon eine sehr gute Sache. Und wir sind im Gespräch geblieben.
Was macht Sie denn hoffnungsvoll, dass A, die Impulse, die Sie jetzt formuliert haben, von der Politik aufgenommen werden und B, dass es vielleicht auch nochmal wieder etwas mehr in Richtung Aufbruchstimmung geht, dass wir vielleicht wirklich jetzt nochmal wieder etwas Tempo zulegen können, was die Veränderung in unserem Bildungssystem angeht. Was macht Sie da optimistisch? Sie sagen, Sie sind ja eine Berufsoptimistin, sagen Sie.
Also was mich erst optimistisch macht, ist tatsächlich der Koalitionsvertrag. Wenn Sie überlegen, wie oft da das Wort berufliche Bildung kommt oder Dinge, die mit beruflicher Bildung zu tun haben, das ist das allererste Mal, das haben wir bisher noch nie gehabt. Und wenn der politische Wille da ist, dann kann eine ganze Menge bewirkt werden. Ich glaube, das ist einfach Geschichte. Und das macht mich optimistisch. Das macht mich optimistischer als vorher. Und ich denke auch, dass mit diesen Impulsen, die da kommen, dann auch sicherlich die Möglichkeit vorhanden ist, dass wieder eine Aufbruchstimmung kommt. Also das, was jetzt im Bund passiert, dass dort die Dinge angepackt werden, dass sie dort formuliert worden sind. Ich denke schon, das wird Auswirkungen in die Länder auch haben. Es gibt ja auch sozusagen einen Finanzaustausch. Es gibt diverse Programme, die mit Bundesgeldern in die Länder hineinwirken. Und ich denke, das ist auch ein Grund, da optimistisch zu sein. Was wir halt wirklich immer wieder sehen müssen, wir haben wahnsinnig viele Akteure in diesen Bereichen. Nicht? Wenn Sie berufliche Bildung denken, dann haben Sie den Bund, Sie haben die Länder, Sie haben die Kommunen, in denen etwas passiert, Sie haben Lehrkräfte, Sie haben ausbildende Personen, Sie haben Betriebe, in denen etwas passiert. Also ich glaube, wir müssen einfach noch mehr schauen, dass wir die doch deutlich stärker an einen Tisch bringen, deutlich stärker zu gemeinsamen Gesprächen bringen. Und ich denke, dann kommt auch diese Aufbruchstimmung mit.
Das ist ja grundsätzlich das Problem in unserem Bildungssystem, dass da sehr viele Akteure unterwegs sind. Ist eigentlich dieses Bashing des Bildungsföderalismus zurzeit, ist das berechtigt, Frau Reiß? Oft wird ja immer gesagt, ach, wenn wir den Bildungsföderalismus nicht hätten, wäre alles viel einfacher.
Nein, das ist so einfach kann man das nicht sagen. Es gibt ja viele Beispiele dafür, dass das funktioniert. Also jetzt gerade mal die Bildungsstandard, dort hat man sich geeinigt. Sicherlich wird das denn in unterschiedlichen Ländern wieder ein bisschen umgesetzt. Also schauen Sie, Bildung, das ist etwas unglaublich Konservatives. Und da können Sie noch so liberal und noch so fortschrittlich in den Ansichten sein. Bildung, das hat man gemacht. Da sind die Eltern, die das auch schon gemacht haben, auch nach gewissen Spielregeln. Und konservative Grundhaltung von Bildung, ich glaube, die spielt immer wieder durch. Wir haben es jetzt ja gesehen mit dem 12-jährigen Gymnasium, das gekippt wurde. Im Grunde genommen, es wurde eingeführt ohne eine riesengroße Begründung, es wurde gekippt ohne eine große Begründung. Das hat mit einzelnen Ländern nichts mehr zu tun, sondern einfach auch mit der Wahrnehmung von Bildungspolitik, von Schulpolitik in der Öffentlichkeit.
Aber was Sie sagen, diese konservative Haltung, die da ist, die sehen Sie ja dann daran, dass das Abschaffen des 8-jährigen Gymnasiums mit sehr viel weniger Widerständen verbunden war als die Einführung. Obwohl beides nicht begründet war, wie Sie sagten, ist es so, ich habe so die richtig großen Proteste bei dem Abschaffen des 8-jährigen Gymnasiums wieder nicht erlebt. Das spricht für die These eines gewissen Konservativismus, was Sie gerade sagen. Wenn man jetzt sich den Bildungsföderalismus anschaut, gibt es denn etwas aus Ihrer Sicht, was sich ändern muss?
Ja, in gewissen Bereichen sollte man, glaube ich, noch stärker zusammenarbeiten. Und das, was wir da jetzt gemacht haben, das wäre für mich ein Bereich, also der Bereich der Chancengleichheit. Da, glaube ich, könnte man noch einiges machen in den verschiedenen Bundesländern, dass dort die Programme abgestimmt werden, dass die Möglichkeiten abgestimmt werden und dass man sich dieser Sache annimmt. Und ich glaube, da könnte man auch sehr, sehr viel noch voneinander lernen und sehr, sehr viel mehr miteinander lernen und machen.
Und mein Eindruck ist, dass auch da die Ampelkoalition ja einiges vorhat in dem Bereich. Ich denke dann immer an das Stichwort Startchancenprogramm, was ja Schulen in schwierigen sozialen Lagen helfen soll. Und wenn das so käme oder kommt, sage ich mal hoffnungsvoll, dann würden da ja bis zu 20% der Schulen von profitieren. Nochmal 20% von, 10% würden profitieren, nochmal 10% dann von einem erweiterten Modell davon. Das wäre ja natürlich schon, wenn man am Ende 8.000 Schulen hätten in Deutschland, die davon profitieren würden. Was müssen wir denn haben, damit unser Bildungssystem wirklich chancengerechter wird? Wo fängt denn das an? Ich würde behaupten, das fängt ja schon vor der Schule an. Das fängt im Bereich Kita an. Wie können wir denn wirklich mehr Chancen für alle schaffen, Frau Reiß?
Wir müssen den Fokus viel, viel stärker auf die Risikogruppen auch legen. Also wir müssen viel stärker sehen, dass wir tatsächlich Nachholbedarf haben. Also Jugendliche mit Migrationshintergrund, sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Da muss etwas passieren. Grundschulen, Grundschülerinnen und Schüler, Sekundarschüler und Schülerinnen so im ersten Teil. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir Lernrückstände so weit wie möglich und so schnell wie möglich aufholen. Also wir brauchen deutlich mehr Personal, das sich so um zentrale Kompetenzen auch kümmert bei diesen Risikogruppen. Und natürlich, ich meine, wir können auch darüber reden, ob nicht vielleicht vor der Schule bereits es zu verpflichtenden Angeboten kommen muss. Nicht, dass man, wir wissen ganz genau, dass der Besuch von Kindergärten, von Kindertagesstätten, vorschulischen Einrichtungen etwas ist, was die Kompetenzentwicklung dann letztendlich noch mit 15 Jahren beeinflusst hat. Also da wäre auch die Frage, ob man diese Angebote noch stärker verpflichtend machen muss, um hier auch wieder benachteiligten Gruppen Möglichkeiten zu geben, das an Bildung zu bekommen, was ja in Bildungs-, nicht so fernen Elternhäusern einfach eine Selbstverständlichkeit ist in diesen ersten 6 Jahren vor der Schule.
Aber das scheint wieder etwas zu sein, was im eher konservativen gesellschaftlichen System in Deutschland nicht wirklich vorstellbar ist, dass man eine Kita-Pflicht hätte, Frau Reiß, oder? Also das ist schon eine mutige Forderung am Ende, wenn man sieht, welche Debatten das vermutlich nach sich zieht.
Ja, also ich habe da aber lange drüber nachgedacht. Wissen Sie, die Schwierigkeit ist immer, ja, in manchen Schichten bekommen die Kinder die Angebote, die haben ihre musikalische Früherziehung, die haben ihre Sportangebote, die haben alles, was sie brauchen, um sich gesund zu entwickeln, um sich so zu entwickeln, dass sie keine Anschlussschwierigkeiten in der Schule haben. Und die Frage ist halt immer, wenn ich nur darauf warte, dass auch andere freiwillig die Angebote annehmen, ob man damit nicht den Kindern Unrecht tut. Also es ist völlig klar, dass das aus Sicht der Eltern ist das schwierig, aber aus Sicht der Kinder muss man solche Dinge überlegen. Ich meine, sie müssen das auch überlegen bei den etwas älteren Kindern. Wir haben jetzt ja im Koalitionsvertrag, das war schon vorher, wir haben vorher schon die Sache, dass in der Grundschule ein Anspruch auf Betreuung besteht. Ja, da kann man jetzt sagen, gut, dann nimmt man dann nachmittags irgendwie jemand, der die Kinder betreut. Aber im Grunde genommen, nein, wir brauchen keine Betreuung. Wir brauchen Bildungsangebote, die diesen Tag nutzen, die ihn für die Kinder erlebbar machen, die Kinder weiterbringen in dem Teil. Und dann können Sie auch sagen, machen Sie es verpflichtend oder nicht? Wenn Sie es nicht verpflichtend machen, dann ist immer die Gefahr einer gewissen sozialen Ausgrenzung auch damit verbunden.
Ja. Auf jeden Fall werden das die ganz großen Themen sein, auch in den nächsten Jahren der Ampelkoalition: Qualität in Kita und Ganztag und die Frage, wie erreichen wir dort möglichst viele Kinder, ob das freiwillig geht oder nicht. Das ist dann wirklich eine Frage, die sicherlich auch kontrovers diskutiert werden wird. Auf jeden Fall ist es wichtig, immer Impulse zu bekommen aus der Bildungswissenschaft, aus der Bildungsforschung. Und vielen herzlichen Dank, Frau Reiß, dass Sie und die anderen Mitglieder des AK-Kreises Bildung diesen Impuls jetzt gegeben haben. Und schön, dass Sie heute mit im Gespräch dabei waren bei mir. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Wierder.
Frau Reiß, immer am Ende möchte ich jetzt in meiner Podcast-Reihe Wie Jada wundert sich so eine Frage stellen, die ich allen nochmal stelle. Und die lautet, ist ganz einfach zu stellen, schwer zu beantworten. Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte, welcher wäre denn das für Sie, Frau Reiß?
Das wäre für mich, aus den 20% Jugendlichen, die nicht ausbildungsfähig sind, 10% zu machen. Ich bin ganz realistisch. Es wird uns nie gelingen, dass wir alle mitnehmen. Aber wenn wir diesen Satz halbieren, ich glaube, das wäre das, was mich sehr, sehr freuen würde. Und dazu brauche ich die Bildungspolitik.
Sagt Christina Reiß, Bildungsforscherin, Sprecherin des AKTEC-Arbeitskreises Bildung. Herzlichen Dank. Und damit sind wir am Ende des Podcasts dieser Folge. Viada wundert sich. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört. Schicken Sie gerne Ihre Kommentare, Ihre Fragen über die Website, über die Kommentarleiste dort. Vielleicht haben Sie auch Anregungen für weitere GesprächspartnerInnen. Hoffentlich kommt da das ein oder andere von Ihnen. Ich freue mich immer über Feedback und melde mich ab für dieses Mal. Freue mich auf das nächste. Viada wundert sich. Machen Sie es gut.